SRF 1. Regionalschall, Zürich-Schaffhausen. Am Anfang der Sendung geht es um zwei Mordprozesse. Der Zwillingsmord von Horgen, der Psychiater hat von einer bewussten Tat. Der Vatermord von Behringen, die Staatsanwältin beantragt lebenslänglich. Sonst noch Auge in Auge mit den Flughunden. In der Masoala-Halle vom Zürich Zoo gibt es einen Weg 18 Meter über dem Boden. Das war das Jahr 2012. Zum Auftakt unserer Jahresendserie schauen wir zurück auf den BVK-Skandal und reden mit dem PUC-Präsident Markus Bischoff. Das Wettermann bewölkt und ab Mittag Regen, Temperaturen um 4 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Künze. Zweiter Prozesstag im Zwillingsmord von Horgen. Der bekannte Gerichtspsychiater Frank Urbaniok hat sein Gutachten präsentiert über die Frau, die an Weihnachten vor 5 Jahren ihre Zwilling und ein paar Jahre vorne ihr Baby umgebracht hat. Für uns am Bezirksgericht Horgen war ist Nicole Marti. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, was es denn zum psychischen Zustand von dieser Frau Neues zu sagen gibt.
Der Gerichtspsychiater, der Frank Urbaniok, der hat nach ihrem Geständnis vor einer Woche nochmal mit der Mutter geredet. Bis jetzt hat die Mutter immer gesagt, dass sie sich nicht an die Taten erinnern. Heute hat es jetzt das erste Mal konkrete Aussagen zu diesen Taten gegeben. So ist die Mutter zum Beispiel aus dem Kinderzimmer raus in die Stube, nachdem sie den Bub versteckt hat, und nachher dann wieder rein, um das Mädchen umzubringen. Alles in allem hat das seine Einschätzung von der Frau zwar nicht auf den Kopf gestellt, hat der Gerichtspsychiater gesagt. Er sehe jetzt aber klarer, könne seine Einschätzungen, die er vor 3 Jahren schon gemacht hat, auch besser belegen.
Das Motiv von dieser Frau, warum sie ihre Zwillinge und früher schon ihr Baby umgebracht hat, das ist eigentlich immer noch nicht so richtig klar. Kann man da jetzt aufgrund der Erkenntnis von Frank Urbaniok mehr sagen?
Man sieht vielleicht ein bisschen klarer. Er hat die Mutter beschrieben als eine Frau mit einer gestörten Persönlichkeit, die einerseits einen Ordnungs- und Perfektionszwang hat, auf der anderen Seite aber nicht unterscheiden kann zwischen Lüge und Wahrheit. Da gibt es bei ihr total fließende Grenzen. Was für sie emotional stimme, das sei sehr viel realer, sehr viel wirklicher als eine unangenehme Realität. Und was ganz wichtig ist, es gibt ihr keine innere Hemmschwelle, nichts, was sie zurückgeben und innerlich kontrolliert. Für die Taten heisst das darum, die Mutter war wegen gesundheitlichen und anderen Problemen am Anschlag, hat nicht mehr so perfekt können sein, wie sie das gerne gewesen wäre. Als abstruse Lösung ist ihr da in den Sinn gekommen, dass es ohne Kind viel einfacher wäre. Und weil sie eben innerlich nichts zurückgeben, weil sie nicht zwischen Realität und Einbildung kann unterscheiden kann, hat sie das dann auch in die Tat umgesetzt. Es kommt noch dazu, dass sie eine grosse Wut und Eifersucht auf ihre Kinder hatte, weil die von ihren eigenen Eltern ganz viel Aufmerksamkeit bekommen haben, etwas, was sie selber als Kind nie hatte. Und so hat sie also in einer Nacht den Entschluss gefasst, die beiden umzubringen. Und das hat sie dann auch müssen machen, müssen zu Ende bringen, weil sie nie bei etwas mitzureden aufhören konnte.
All die psychiatrischen Erkenntnisse, was heisst das jetzt für den weiteren Verlauf des Prozesses?
Ja, da gibt es ganz klar Konsequenzen, die Frank Urbaniok daraus zieht. Zu der Tötung der zwei Zwillinge sagt er heute, da sei ein klarer und bewusster Entscheid dahinter gewesen. Die Mutter hat gewusst, was sie da mache und hat das auch wollen. Bis jetzt hat der Psychiater das immer noch vermuten, dass das so war. Und er hat auch gesagt, die Mutter sei voll schuldfähig. Und weil jetzt noch klar ist, dass sie schon ihr erstes Kind umgebracht hat, schätzt der Frank Urbaniok auch die Rückfallgefahr viel höher ist. Es ist ja eben nicht das erste Mal, dass die Frau ein Kind umgebracht hat. Die Gefahr, dass sie es wieder mache, zum Beispiel bei anderen, bei fremden Kindern, ist darum sehr gross. Was das dann am Schluss für die effektive Strafe heisst, ob es also noch eine höhere Strafe gibt als die 15 Jahre vom ersten Prozess, ob die Frau in letzter Konsequenz sogar verwahrt würde, das ist noch völlig offen. Der Psychiater schlägt auf jeden Fall vor, dass die Frau in die psychiatrische Abteilung vom Frauengefängnis Hindelbank eingewiesen wird.
Die Nicole Marti vom Bezirksgericht Horgen. Morgen geht es weiter. Es gibt dann nochmal eine Befragung der Anklagten. Es geht dann vor allem um die Tötung für ein Baby 1999. Das Delikt ist im ersten Prozess 2010 ja gar noch nicht bekannt gewesen. Die Strafanträge und natürlich ein Urteil kommen dann erst im nächsten Jahr, vermutlich im Januar, raus. Auch am Schaffhauser Kantonsgericht ist heute ein Tötungsdelikt verhandelt worden. Es geht um das Familiendrama von Behringen im Sommer vom letzten Jahr. Eine heute 22-jährige Frau hat ihren Vater dort abgestochen und die Mutter lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltin hat eine lebenslange Strafe verlangt, die Verteidigung eine Strafe von maximal 10 Jahren. Aus Schaffhausen, Christa Edlin.
Die junge Frau hat in der Befragung meistens kurze und zackige Antworten gegeben und gesagt, es täge ihr nicht leid, was sie da gemacht hat. Sie hätte ihre Eltern und vor allem den Vater wollen töten. Der hätte sie jahrelang beleidigt und etwa die auch geschlagen, weil sie das Zimmer nicht aufgeräumt hätte und auch keinen Job hatte. Und das hätte sie nicht mehr ausgehalten. Die Staatsanwältin hat in ihrem Plädoyer gesagt, es sei erwiesen, dass der Vater seine Tochter alle paar Monate geschlagen hat, wenn er sie in ihrer Wohnung besucht hat. Aber so etwas rechtfertigt ist doch auf gar keinen Fall, dass man jemanden umbringe. Das Missverhältnis zwischen dem Motiv und der Tat sei krass. Die junge Frau habe die grausame Tat lang geplant. Es sei aber nicht nur eine vorsätzliche Tötung gewesen, sondern Mord. Begründet hat die Staatsanwältin das damit, dass die junge Frau besonders skrupellos, kaltblütig und brutal vorgegangen sei, aber auch egoistisch. Sie hat die Tat 3 Wochen verschoben, weil sie eine Reise mit einer Jugendorganisation in Europapark nicht wollte verpassen. Ihren Strafantrag, eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, die das Gericht aber umwandeln soll in eine stationäre Behandlung. Dort soll man ihre Persönlichkeitsstörungen aufschaffen, die der Gerichtspsychiater festgestellt hat. So eine Behandlung hat auch der Verteidiger willen. Aber er hat verlangt, das Gericht solle die Frau nur wegen vorsätzlicher Tötung verurteilen, nicht wegen Mord. Statt lebenslänglich solle sie 10 Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Das Kantonsgericht ist am Beraten. Es gibt das Urteil morgen im Laufe von morgen bekannt.
Beim Staatsvertrag zum Flughafen Zürich mit Deutschland sind in der Schweiz jetzt der National- und Ständerat am Zug. Der Bundesrat hat die sogenannte Botschaft dazu verabschiedet. Anders als ursprünglich geplant, hat der Bundesrat aber nicht schon gleichzeitig gesagt, wie genau die Flugrouten sollen angepasst werden. Bundesrätin Doris Leuthard hat das damit begründet, dass jetzt Deutschland die ganze Beratung ins Stocken geraten ist.
Wie wir auch gefunden haben, also, wir legen jetzt natürlich auch die sensiblen Fragen nicht jetzt auf den Tisch, wo jetzt eigentlich die Deutschen auch noch ein bisschen vorsichtig sind, sondern, weil da gibt auch in der Schweiz natürlich noch mal heftige Diskussionen. Und darum sagen wir machen da, wenn das Parlament das will. Und wenn es in Deutschland weitergeht, dann wird der Bundesrat seine Meinung, wie man den Vertrag umlegen kann, selbstverständlich transparent machen.
Wenn die neuen Flugrouten bekannt werden, ist im Moment also noch nicht bekannt. 2 weitere Stadtwerke aus der Region wollen in Zukunft mehr Strom aus erneuerbaren Energien produzieren. Es sind das die städtischen Werke Schaffhausen und Neuhausen am Rheinfall und Stadtwerk Winterthur. Auch sie beteiligen sich an der Swiss Power Renewables, ein Unternehmen, das in der Schweiz und in Europa erneuerbare Energien fördert. So hat Swiss Power zum Beispiel in Bayern 7 Windkraftwerke gekauft. Gegen den geplanten Ausbau vom Limmatalspital gibt es eine Beschwerde. Gemacht hat sie das Berner Bauunternehmen Marti. Auch das hat sich für den Neubau beworben, den Zuschlag aber nicht bekommen. Die Baukommission und die Verantwortlichen vom Projekt haben die Bewerbungen nicht korrekt beurteilt, kritisiert Marti. Man müsse den Wettbewerb wiederholen oder aber den Auftrag eingeben. Das Verwaltungsgericht entscheidet anfangs vom nächsten Jahr über diese Beschwerde. Der Urs Meier wird Cheftrainer vom FC Zürich, das hat der Verwaltungsrat entschieden. Der Urs Meier war vorher Trainer von der U21 vom FCC und ist nach der Entlassung von Rolf Ringer als Interimstrainer eingesprungen. Jetzt also übernimmt er definitiv. Kein direkter Nachfolger gibt es für den Sportchef Freddy Bickel. Dafür gibt es neu einen technischen Direktor. Das ist der Marco Bernet, der schon seit 10 Jahren in verschiedenen Funktionen beim FCC ist. Schon bald klettert in der Masoala-Halle von Zürich Zoo nicht nur ein paar kleine Äffli unter dem Dach umeinander, sondern auch Besucherinnen und Besucher. Zur Zeit baut der Zoo nämlich einen Baumkronenweg. Auf einer Höhe von 18 Metern kann man von dort den Regenwald und seine Tiere von oben runter bewundern. Christoph Brunner.
Die Masoala-Halle ist ein Ort zum Stehenbleiben, verweilen, zum Umschauen und Entdecken.
Viele der Tiere sieht man erst beim zweiten Mal anschauen. Irgendwo zwischen den Büschen oder auf einem Ast. Und einen grossen Teil des Regenwalds haben die Besucher bis jetzt gar noch nicht gesehen, sagt Martin Bauert, der Kurator der Masoala-Halle.
Der Wald ist gewachsen, es hat immer weniger Licht am Boden. Und immer wenn ich auch am Baumschneiden war oder auf der Unterhaltsbühne hier oben, komme ich ab und sage, der beste Blick, um den Regenwald zu sehen, das ist von oben. Und das wollen wir zum 10-Jahres-Jubiläum auch unseren Besuchern ermöglichen.
Und zwar mit dem Baumkronenweg. Das ist eine Brücke, die zwischen zwei Türmen steht und durch die Baumwipfel durchführt. Von dort oben erlebe ich mir den Masoala-Regenwald ganz anders als bis jetzt, schwärmt der Zoo-Kurator Robert Zink.
Es hat verschiedene Vogel- und Säugerarten, also zum Beispiel die Flughunde. Die sieht man zwar umkreisen, aber wenn sie schlafen, dann sind sie eigentlich relativ weit oben. Wir haben auch spezielle Futterstellen für die, die in der Höhe oben sind. Und mit dem Turm könnte man quasi auf Augenhöhe dann auch bei diesen Futterstellen sehen, was da drinnen passiert. Wir haben Papageien, die sich sehr gerne im obersten Bereich aufhalten. Man hört sie bis jetzt auch vor allem. Haben aber zum Teil ein sehr spannendes Sozialleben. Und das wird man auch besser sehen von oben, wenn man auf dieser Höhe ist, wo sie sich meistens aufhalten.
Die Bauarbeiten für die beiden 10 und 18 Meter hohen Türme haben schon angefangen. Am Schluss sollen sie aussehen wie zwei Insekten-Kokons. So dürfen das Bild in der Masoala-Halle nicht stören, meint der Kurator Martin Bauert.
Es sind zwei filigrane Konstruktionen aus Stahl, die mit dem Geflecht aus Chromstahlnetz überzogen werden und das wird nachher eingewachsen. Da pflanzen wir Lianen, pflanzen, da kommen Epiphyten, Farn, Orchideen drauf, dass das grüne Türme gibt, wo in dem Regenwald, der jetzt gewachsen ist, nicht als Fremdkörper drin ist und dass man als Besucher sozusagen in einem durchscheinenden Baum sich drinnen kann bewegen und durch Vegetation in die Hallen raus sieht und erst wenn man auf der Plattform oben ist, eigentlich das Panorama hat.
Die neue Attraktion in der Masoala-Halle kostet 1,9 Millionen Franken und ist ab der Ostern nächstes Jahr offen. Die Bauarbeiten im künstlichen Regenwald sind eine heikle Sache.
Das ist eine rechte Knacknuss, um die Baustelle in einem Tiergehege aufzubauen, auch in dem Klima, in dem tropischen Klima zu arbeiten. Auch in der Fassade haben wir eine neue Öffnung machen, damit wir mit diesen Baugeräten überhaupt reinkommen können. Dass wir, ohne dass das Klima zusammengeht, ist in der Halle die Materialien und die Geräte reinbringen können. Und andererseits, dass es auch kein Tier abgehen.
Die Masoala-Halle ist während der ganzen Bauzeit für die Besucherinnen und Besucher offen. Sie müssen ab Januar einfach durch einen anderen Eingang in die Halle rein. Und sie müssen damit rechnen, dass sie bei ihrem Besuch nicht nur hören, wie die Vögel zwitschern und die Affen kreischen, sondern eben auch den Lärm von der Sage, dem Hammer und dem Bagger.
Der Bericht von Christoph Brunner. Wie der Baumkronenweg dann einmal aussieht, das sehen Sie auf unserer Homepage srf.ch, Rubrik News.
Das war 2012.
Heute geht's los mit unserer Serie zum Jahresende. Wir schauen zurück auf die wichtigsten Ereignisse und reden mit Leuten, die dort im Mittelpunkt gestanden sind. Zum Auftakt geht es um den Korruptionsskandal bei der Beamtenversicherungskasse vom Kanton Zürich, der BVK. Da hat es gerade zwei wichtige Anlässe gegeben. Der Prozess gegen den ehemaligen Anlagechef und die politische Aufarbeitung von der Parlamentarischen Untersuchungskommission. Peter Fritsche.
Der Fall gibt genug Stoff für einen süffigen Krimi. Die Hauptfigur ist der frühere Vermögensverwalter von der BVK, der zweitgrössten Pensionskasse der Schweiz. Etwa 100'000 Leute sind dort versichert. Das Vermögen ist darum milliardenschwer. Die Hauptfigur von dem Krimi hat jahrelang allein können entscheiden, was mit diesen Milliarden passiert, wie das Pensionskassengeld angelegt wird, wohin das es fließt. Und dabei hat er sich gern von einer Gruppe von Kumpanen helfen lassen. Wenn man ihm ein dickes Kuvert mit Geld übergeschoben hat oder zum Beispiel auch eine edle Golfferie zu Dubai spendiert, dann haben sie und ihre Firmen dafür ein lukratives Mandat bei der BVK bekommen. Eine Hand wäscht die andere. Jahrelang sind Schmiergelder geflossen, weit über 1 Million Franken. Vor 3 Jahren, 2009, ist der Schmiergeldskandal dann aufgeflogen. Der Anlagechef ist in Untersuchungshaft gekommen. Diesen Sommer und Herbst sind er und seine Günstlinge vor Gericht gestanden. Am 28. November ist dann das Urteil verkündet worden.
Regionalschall Zürich Affhausen. Verurteilt und gerade abgeführt. Höhere Strafe für den ehemaligen Anlagechef der Pensionskasse BVK.
6, ein Vierteljahr Gefängnis für den Haupttäter. Bedingte oder teilbedingte Strafen für die, die ihn bestochen haben. Einer freigesprochen wegen Verjährung. Außerdem haben alle den Fall weitergezogen. Es gibt das im nächsten Jahr eine Fortsetzung. Daneben ist das Jahr auch die politische Abrechnung mit den BVK-Affären in einen Showdown gegangen. Anfang Oktober hat die PUK, die Parlamentarische Untersuchungskommission vom Zürcher Kantonsrat, das Resultat von ihren Ermittlungen präsentiert. 2 Jahre lang hat sie untersucht, wie es möglich war, dass der Bestechungsskandal überhaupt passieren konnte. Und sie hat auch angeschaut, warum die BVK in den letzten 20 Jahren immer mehr in eine finanzielle Schieflage geraten und die Unterdeckung immer grösser geworden ist. Das Fazit vom PUK-Präsident Markus Bischoff:
Die Hauptverantwortung trägt der Regierungsrat. Er ist das oberste Organ und nach Ansicht von der PUK BVK ist er dieser Führungsverantwortung nicht voll nachgekommen.
Im Fokus gestanden sind dabei vor allem die zuständigen Finanzdirektoren der letzten Jahre und die heutige Finanzregierungsrätin Ursula Gut. Sie alle hätten müssen wissen, dass in der kantonalen Pensionskasse etwas schief läuft. Und sie hätten müssen eingreifen, war der Vorwurf von der PUK. Hauptverantwortlich, das hat die Kantonsregierung aber nicht wollen sein.
Der Regierungsrat verkennt seine Verantwortung nicht, aber er ist nicht alleine verantwortlich.
Hat der Regierungspräsident Markus Kegi Ende November gesagt an den grossen BVK-Debatten im Kantonsrat. Versagt haben für den Regierungsrat auch andere Kontrollstellen von der BVK, wie zum Beispiel die Kantonalfinanzkommission oder der Kantonsrat. Das ist nicht gut angekommen im Kantonsrat. Einzelne Politiker und auch Medien haben sogar verlangt, dass Ursula Gut wegen dem BVK-Skandal zurücktreten müsse. Die hat von einem Rücktritt aber nichts wissen.
Ich habe auch viele gute Entscheidungen gefällt. Ich habe eigentlich eine Wende herbeigebracht und ich sehe keinen Anlass für einen Rücktritt.
Mit diesen guten Entscheidungen meint Ursula Gut zum Beispiel, dass heute neu mehrere Leute darüber entscheiden, wohin die Milliarden von der BVK fliessen und nicht mehr jemand allein. Immer noch offen ist die Frage von einer Haftung. Von einer Haftungsklage gegen eine oder mehrere von den Aufsichtspersonen von der BVK. Darüber entscheidet jetzt der neue Stiftungsrat von der BVK, der ab nächstem Jahr im Amt ist.
Intensiv mit dem BVK-Skandal beschäftigt hat sich also der Markus Bischoff, Anwalt und Kantonsrat von der Alternativen Liste. Er hat, wie gehört, die Parlamentarische Untersuchungskommission geleitet, die den ganz politischen Aspekt von dieser Geschichte aufgeschafft hat. Der Peter Fritsche hat den Markus Bischoff in seinem Büro am Zürcher Limit getroffen.
Markus Bischoff, reden wir vielleicht zuerst von der juristischen Seite. 6,25 Jahre Gefängnis hat der frühere Anlagechef von der Pensionskasse kassiert. Wie haben Sie, was ist Ihre Reaktion auf das Urteil?
Ja, zuerst muss man mal der Staatsanwaltschaft gratulieren, dass das Strafverfahren, das doch hochkomplex war, innerhalb 2,5 Jahre durchgebracht hat. Das ist also eine sehr gute Leistung. Und nachher muss man natürlich sagen, es ist ein relativ strenges Urteil, aber es ist natürlich auch eine sehr grosse kriminelle Energie, die dahinter steckt. Und von dem her, denke ich, ist es sicher ein gerechtes Urteil.
Als PUK-Präsident haben Sie nach den politischen Verantwortlichen in dem Fall gesucht. Sie haben den Fall von einer politischen Warte her untersucht. 2 Jahre lang haben Sie Akten gewählt, Zeugen befragt. Sie sind Anwalt, Sie machen das auch sonst beruflich. Sie verdienen Ihr Brot mit dem. Im Vergleich jetzt zu Ihrer alltägliche Arbeit als Anwalt, wie ist das einzuordnen, die Arbeit jetzt als PUK-Präsident in dem Fall BVK?
Ja, hat natürlich schon andere Dimensionen gehabt. Man hat einen politischen Schwerpunkt müssen setzen. Wir sind ja völlig in Newcomers gewesen. Wir haben eigentlich auch nichts gewusst von dem ganzen Sachverhalt. Wir sind relativ unbefangen da dran. Man hat alles müssen aufgleisen von vorne an. Und das ist natürlich eine total spannende Arbeit. Und wir haben dann ein Gutachten in Auftrag gegeben und wir haben auch sehr viele Leute befragt und die Befragungen sind natürlich total spannend gewesen. Man hat das Aussageverhalten der einzelnen Leute können studieren. Das war natürlich eine ganz spannende Arbeit gewesen. Und aufgefallen ist natürlich schon das Ausmaß der Korruption, wie da das Geld, also schlechtes Geld angezogen wird, weil ja die Pensionskasse sehr viel Geld verwaltet. Da ist natürlich das Risiko von Korruption hoch. Und was natürlich auffallend ist, über Jahre, dass die Kontrolle mangelhaft war, dass sich der Regierungsrat zu wenig darum gekümmert hat. Das sind schon Sachen, die am hellhörig machen.
Und dann haben Sie, hat PUK und mit Ihnen als Präsident den Untersuchungsbericht präsentiert. klaren Hauptschuldigen benannt hat, und zwar der Regierungsrat. Der Regierungsrat hat prompt darauf reagiert, hat gesagt, stimmt alles nicht, wir haben wohl Fehler gemacht, aber andere sind schuld, namentlich der Kantonsrat, wo Sie, Markus Bischof, wieder dazugehören und eben auch die PUK. Wie haben Sie das erlebt? Haben Sie das geschickt zu agieren gefunden von der Regierung?
Ich habe es politisch also sehr, sehr ungeschickt gefunden, weil ich doch gedacht habe, sie würden ein bisschen Aschen übers Haupt streuen und sagen, da und da haben wir Fehler gemacht. Aber sie haben, ich finde, also völlig zu Unrecht gesagt, wir sind nicht einmal das oberste Organ, obwohl sie das die letzten 20 Jahre immer bejaht haben. Und ich denke, da sind sie viel zu viel selbstgerecht gewesen.
Noch immer noch offen ist die Frage nach der Haftung. Im Raum steht eben, soll es eine Haftungsklage geben gegen möglicherweise zum Beispiel einen früheren Regierungsrat oder aktuell amtierende Regierungsrätin. Niemand will das heissen Eisen anpacken, scheint es zumindest. Die Gemeinden haben das mal diskutiert, sagen Nein dazu. Im Kantonsrat war das nicht mal ein richtiges Thema gewesen. Keine Haftungsklage. Alle warten jetzt darauf, dass der neue Stiftungsrat von der BVK, die wird ja privatisiert, das macht. Sieht jetzt alles ein bisschen aus, als würde ich das versanden, das Thema?
Nein, überhaupt nicht. Die Stiftungsaufsicht ist schon von sich aus tätig geworden und die wird in Zusammenarbeit mit dem Regierungsrat einen Gutachter beauftragen, der die Frage näher abklären tut. Und je nach Ausgang wird eine Stiftungsaufsicht intervenieren und sagen, man muss da etwas machen oder man muss nichts machen. Also ich bin da zuversichtlich, dass das vertieft abgeklärt wird.
Und was denken Sie, kommt es zu so einer Haftungsklage oder nicht?
Ja, da würde ich jetzt also nicht darüber spekulieren. Es gibt Indizien, die sagen, das könnte sein. Und andere, die vielleicht sagen, das ist nicht. Aber ich meine, da braucht es eine vertiefte juristische Abklärung. Und dann kann man das anschauen, ob das Gutachten verhebt oder nicht. Aber jetzt da spekulieren, da würde ich also nicht machen.
Aber Ihre PUK, Markus Bischof, hat ja Gutachter gehabt, die ausdrücklich gesagt haben, dass so eine Haftungsklage, die hätte gute Chancen.
Jawohl, das hat uns ein Gutachter gesagt. Und wir haben auch gesagt, wir halten uns da zurück aus politischen Gründen, wenn wir da zu den Materien, die singulär sind in der Schweiz und die nicht näher abgeklärt sind, wenn wir da keine Meinung dazu bilden. Und bei dem bleibe ich natürlich.
Aber jetzt mal noch angenommen, der Stiftungsrat, der neue von der BVK, würde sich tatsächlich für den Weg von so einer Haftungsklage entscheiden. Wie würde es dann weitergehen konkret?
Ja, dann müsste sehr wahrscheinlich beim Sozialversicherungsgericht einzelne Regierungsräte und auch müsste der Kanton Zürich eingeklagt werden. Dann gäbe es einen Entscheid und dann kann man den als Bundesgericht weiterziehen. Und wenn es natürlich einen definitiven Entscheid gibt, einen höchstrichterlichen Entscheid, dass man so und so viele Millionen müsste zahlen, dann nachher muss man zahlen, dann gibt es auch keine politische Diskussion mehr. Dann muss man das in die Rechnung vom Kanton übernehmen und dann muss gezahlt werden.
Aber wie viel zahlen? Man müsste ja wirklich genau können anweisen, der und der Regierungsrat hat bei der Aufsicht geschlampt und darum sind so und so viele Millionen verloren gegangen.
Ja, das ist einerseits Schwierigkeit, die genaue Zuordnung, und andererseits gibt es natürlich auch im Schadenersatzrecht eine Regelung, dass man den Schaden auch bei gewissen Sachen, wenn er schwierig nachzuweisen ist, kann schätzen. Und es wird wahrscheinlich tendenziell in die Richtung gehen, aber es ist durchaus möglich, dass das Gericht sagt, es gibt man muss zahlen und dann muss gezahlt werden. Wir sind im Rechtsstaat und dann kann man nicht einfach sagen, wir wollen nicht zahlen.
Sagen alle Rechtsexperten jetzt im Vorfeld, haben gesagt, ja, dann müssen wir letztlich wird der Steuerzahler zur Kasse betten.
Ja, das ist halt so. Das ist schlussendlich zahlt der Kanton Zürich und alle Steuerzahlenden. Aber das ist das System und das ist auch die Gesetze, die wir haben, dass es keine persönliche Haftung gibt von den Behörden und von den Beamten. Und das ist demokratisch abgesegnet und an dem haben wir uns auch in dem Fall zu halten.
Wenn ich Sie so höre, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, für Sie ist das Kapitel BVK abgeschlossen.
Ja, ich meine, es ist natürlich schon mal ein grosser Brocken Arbeit jetzt erledigt. Ich würde das natürlich weiterverfolgen, weil erstens muss man schauen, wie das umgesetzt wird, ob die Sachen, die wir vorschlagen, auch Verbesserungen, die der Kantonsrat machen will, ob das bezüglich Aufsicht, bezüglich Training von Aufgaben, Schnittstellen etc., Wissensmanagement, ob das auch durchgeführt wird, da muss man ziemlich genau schauen. Und wir müssen natürlich auch schauen, wie die BVK in Zukunft funktioniert, dort, ob sie die Vorschläge auch aufnehmen tun. Ich glaube, das wird für mich immer ein Thema bleiben, die BVK. Und ich hoffe natürlich, dass der Kantonsrat dass sich dem auch zu Herzen nimmt und da ziemlich prägnanter schauen tut, als was in der Vergangenheit passiert ist.
Der Korruptionsskandal bei der BVK, eines der grossen Ereignisse von 2012, dürfte also auch 2013 ein Thema bleiben. Der Markus Bischoff war das, Präsident der Parlamentarischen Untersuchungskommission. Montagabend geht es dann um 6 in der Box. Wir schauen auf den Streit um die geplanten 6 Boxen in Zürich-Altstädte und reden mit der Leiterin der Fachstelle Floradora, die sich um die Prostituierten kümmert. Es ist 5:05, das ist Regionalschall Zürich auf Hause. Wir kommen zum Wetter. Da ist der Felix Blumer von SRF Meteo.
Am Abend hat es noch hochnebelartige Wolkenreste, die sich aber meistens auflösen. In der Nacht wird es dann generell meistens klar und es kühlt ab auf Wert um -3 Grad in der Agglomeration Zürich. Morgen Vormittag nehmen die Wolken bereits wieder zu und gegen den Mittag kommt dann vom Aargau her Niederschlag auf. Ganz am Anfang kann es lokal Schnee oder vereisender Regen sein. Dann kommt aber etwas wärmere Luft und die Schneefallgrenze steigt dann nahtisnah bis gegen die 1500 Meter an. Morgen Nachmittag erwarten wir zwischen Zürich und Schaffhausen Höchstwert bis 4 Grad. Am Freitag ist es in allen Gebieten wechselnd bewölkt mit ein paar Schauer, vor allem am Vormittag. Die Schneefallgrenze sinkt wieder ein bisschen ab auf etwa 900 Meter. Am Nachmittag gibt es dann vor allem im Unterland auch noch längere Aufhellungen. Die Höchstwerte liegen zwischen Schlieren und Stein am Rhein bei 5 Grad.
Regionalschall Zürich Schaffhausen, das war heute wichtig. Die Mutter, die vor 5 Jahren zuhause ihre Zwillinge und vorne schon ihr Baby umgebracht hat, hat verschiedene Persönlichkeitsstörungen. Das hat der Psychiater heute am 2. Tag vom Prozess vor dem Bezirksgericht Horge gesagt. Sie kennen keine Hemmschwellen und sie können auch nicht richtig unterscheiden zwischen der Wahrheit und Fantasie. Eine lebenslange Haftstrafe wegen Mord und wegen versuchtem Mord. Den Antrag hat die Staatsanwältin heute vor dem Schaffhauser Obergericht gestellt für die 22-jährige Frau, die vor gut einem Jahr ihren Vater abgestochen und ihre Mutter schwer verletzt hat. Für den Verteidiger handelt es sich hingegen nicht um Mord, sondern um vorsätzliche Tötung. Er verlangt eine Strafe von maximal 10 Jahren. Das Urteil fällt morgen. Der Urs Meier wird Cheftrainer vom FC Zürich. Das hat der Verwaltungsrat entschieden. Der Urs Meier war vorhin Trainer der U21 vom FCC und ist nach der Entlassung von Rolf Ringer als Interimstrainer eingesprungen. Jetzt also übernimmt er definitiv. Neue Perspektiven für Besucherinnen und Besucher von der Masoala-Halle im Zürich Zoo. Direkt unter dem Dach auf einer Höhe von 18 Metern wird zurzeit ein Baumkronenweg gebaut. Von dem kann man dann die ganze Pflanzen- und Tierwelt von oben runter anschauen. An Ostern soll der Weg fertig sein, wie die Verantwortliche heute mitteilt hat. Er kostet knapp 2 Millionen Franken. So viel Regionalschall Zürich auf Haus am Mittwochabend. Redaktion Barbara Seiler. Mikrofon Hans-Peter Künzi. Regionalinformationen rund um Tour gibt es auch auf unserer neuen Internetseite srf.ch Rubrik News.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.